Okay, das Thema. Wisst ihr, was das Thema ist? Okay, sagt mal alle Eschatologie. Nochmal. Nochmal. Okay, was ist Eschatologie? Eschatologie, also nicht jetzt mir nachsagen, was ist Eschatologie. Eschatologie, wisst ihr, was Eschatologie ist? Okay, grob würden wir sagen Endzeitlehre, aber es ist eigentlich die Lehre des Endes, okay? Des Endes. Deswegen Eschatologie. Wichtig für euch zu wissen, falls irgendjemand sagt, dieses Wort benutzt Eschatologie, dann wisst ihr, jetzt geht es sozusagen um die Endzeit. So, was ich heute erzählen werde, haben die meisten wahrscheinlich noch nicht gehört gehabt, okay? Oder die Lehre, die so von der Endzeit kursiert, vielen Dank, kursiert ist halt normalerweise eine Lehre, die nicht älter ist wie 150 Jahre, okay? Und ich stehe jetzt hier nicht, um euch zu sagen, das, was ich heute erzähle, das ist es, oder das andere ist es nicht, oder was anderes wiederum ist es nicht, weil wir sind hier so viele Menschen und jeder von uns wird eine andere Auslegung haben für gewisse Sachen. Wenn ich jetzt bei manchen Sachen fragen würde, euch was vorlesen würde aus der Bibel und euch fragen würde, ist es bildlich gemeint oder ist es wirklich so gemeint, werden wir hier keine Übereinstimmung wahrscheinlich finden. In gewissen Fragen. Das ist einfach so. Und deswegen bitte ich euch einfach, keinen Anstoß zu nehmen an dem, was ich möglicherweise sage und nicht mit dem übereinstimmt, was ihr bis jetzt gekannt oder gelehrt geworden seid, wenn das mit dem nicht übereinstimmt. Okay? Das, was ich vor 5 Jahren geglaubt habe, glaube ich heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, und in der Regel wird es oft so sein. Und ich habe schon immer gewisse Schwierigkeiten mit manchen Sachen gehabt, aber ich habe gedacht, okay, ich nehme es einfach auf, weil meine Leute, die wissen es möglicherweise besser wie ich. Aber für mich einfach diese Vorstellung, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, alles bereits vollbracht hat und dass wir nicht die Kraft haben, alles zu verändern, ist für mich einfach immer ein bisschen schwierig gewesen, in meinen Kopf reinzubekommen. Dass das Blut Jesu Christi so mächtig ist, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, er sitzt zur Rechten des Vaters, alles ist unter seine Füße gelegt und dass es nicht möglich ist, die komplette Welt zu verändern, war immer sehr schwierig für meinen Kopf, aber ich habe gedacht, okay, möglicherweise wissen es andere besser. Und es gibt immer wieder Sachen, wo wir einfach nicht in Übereinstimmung sind oder wo es manchmal möglicherweise in eurem Geist so wie macht, ich weiß auch nicht oder so. Weißt du, eine Bibelstelle, die vorgelesen wird und manchmal macht so, aber du nimmst sie halt an, weißt du, weil wir sind wie die aus Berea. Wir nehmen alles auf, aber wir müssen danach alles prüfen. Zum Beispiel die Bibelstelle, die mich auch immer wieder wo ich das erste Mal gehört habe, ein Prediger das erzählt hat, habe ich mir gedacht, hä? Aber ich habe es trotzdem angenommen. So, die Bibelstelle, ihr seid Gemeinde in Laodicea, okay? Ihr seid lauwarm. Wenn ihr wenigstens kalt oder heiß wärt, aber weil ihr lauwarm seid, speie ich euch aus. So, und jetzt hat der Prediger gesagt, weißt du, heiß ist heiß für Gott, kalt ist sozusagen abgefallen. Aber Jesus sagt es gar nicht. Jesus sagt, wenn ihr wenigstens kalt oder heiß wärt, aber weil ihr lauwarm seid, speiche ich euch aus. Das bedeutet, es ist besser, kalt zu sein, in die Hölle zu gehen, als lauwarm. Macht gar keinen Sinn, oder? Überhaupt keinen Sinn macht das. So, und jetzt, wenn man sich aber geschichtlich das anschaut, was es eigentlich ist, und zwar Laodicea, wo Laodicea war in der Türkei, wie es geografisch platziert ist. In Laodicea, wenn du weiter runter ins Tal gehst, ist Kolossee, also wo die Kolosser waren, okay? Da ist die Stadt Kolossee. Und da oben in den Bergen ist, glaube ich, Hierapolis, glaube ich, war das. Hierapolis, glaube ich, okay? Und Hierapolis hatte heiße Quellen. In Kolossea waren kaltes Wasser. In Laodicea ist das Wasser durchgeflossen, aber in Laodicea war es warm. Lauwarm. Hier bei den heißen Quellen wurden die Menschen geheilt. In Kolossea haben sie frisches, kaltes Wasser bekommen. Was eigentlich Jesus sagt, wenn man bei euch wenigstens geheilt wird oder wenigstens frisches Wasser bekommt, dann wär's gut. Aber dadurch, dass ihr lauwarm seid, für nichts nutze, spare ich euch aus. So, und damals war so, ja klar, weißt, aber wieso lobt Jesus das kalte Wasser? Weißt du, er sagt nichts gegen das kalte Wasser, sondern er hat nur was gegen das lauwarme Wasser. Und, weißt du, aber ich habe es natürlich aufgenommen. Aber wenn du den Kontext siehst, macht überhaupt keinen Sinn, weil Jesus spricht nicht gegen das kalte Wasser, sondern er sagt, wenn ihr wenigstens kalt oder heiß werdet, aber ihr seid lauwarm, für nichts nützt, deswegen speichere ich euch aus. Das bedeutet, eigentlich sagt er kalt oder warm oder heiß, ist eigentlich positiv. So, aber das bedeutet nicht in Bezug auf Christus, sondern das war in Bezug auf, was in einer Gemeinde ist. Das heiße Wasser in, ich glaube, Hierapolis war es, in Hierapolis ist für Heilung. Okay, da waren heiße Quellen. Bis zum heutigen Tag sind dort heiße Quellen. Und diese Quellen sind übergeflossen und fließen runter. Und in Laodicea ist es warm geworden, aber bis es ins Tal nach Kolosse gekommen ist, war das Wasser kalt. Und das kalte Wasser ist zur Erfrischung. Es hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Das bedeutet, dass Jesus sagt, ich hätte gerne eine Gemeinde, wo man geheilt wird, wo der Heilige Geist so da ist, dass man geheilt wird. Und aber, wo man erfrischt wird. Aber lauwarm ist nicht das und nicht das. Sondern wir brauchen kalt, heiß, wir brauchen einfach Heilung, wir brauchen Erfrischung. Und so ist es, dass wenn wir einfach so viele Sachen schon mal gehört haben, wir nehmen es einfach an. Okay? Und ich glaube, dass es gut ist, dass man Sachen zum Teil einfach annimmt. Aber was wichtig ist, dass man es einfach auch prüft. Und das ist vor allem, was Eschatologie, was die Endzeitlehre betrifft, unheimlich wichtig. Okay? Und heutzutage gibt es unheimlich viele Lernen über die Endzeit. Okay? Es gibt die Entrückung, okay? Wenn du an die Entrückung glaubst. So, dann geht's darum, wann kommt die Entrückung? Okay, kommt sie vor der Trübsalzeit oder kommt sie nach der Trübsalzeit oder doch genau dazwischen? Okay? So, was aber heißt, dass wenn sie vor der Trübsalzeit kommt oder inmitten von der Trübsalzeit, heißt es, dass Jesus zweimal kommen muss. Aber die Bibel sagt, er kommt nur einmal. Das heißt, es müsste eigentlich am Ende von der Trübsalzeit sein, aber die Gemeinde wird doch gar nicht in der Trübsalzeit sein. Und all diese Sachen, wisst ihr, und so gibt es einfach Lehren und so weiter, jeder hat so seine Meinung, aber die Frage ist, was sagt die Bibel? Beziehungsweise lasst uns den Kontext, einfach Grundlage, Kontext anschauen. Die Sache ist die, dass wir manche Terminologien, manche Statements in der Bibel benutzen wir so und wir denken, wir wissen, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, im letzten Zeitalter, was bedeutet das? Für uns ist immer Endzeit, okay, sozusagen das Ende. Aber das stimmt gar nicht. Vom Kontext her stimmt es gar nicht. Okay? Oder wenn Jesus sagt, in dieser Generation, viele in der Gemeinde einfach ein gewisses Bild haben von gewissen Sachen, sagen sie, in der Generation bedeutet am Ende von den Menschen, hat Jesus nie gesagt. Wenn Jesus sagt, in der Generation, dann meint er wirklich in der Generation. Und dann wird es unheimlich spannend, wenn man seine Interpretation dann nicht mit hineinnimmt, sondern wirklich das so nimmt, wie Jesus es sagt, weil gewisse Sachen in der Vergangenheit vielleicht noch nicht so passiert sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen erklären wir es uns in unserem Kopf irgendwo so dahin. Und das ist unheimlich schwierig. Das heißt, es wird die Lehre, die du hast, wird auf einmal zur Tradition. Und wenn es zur Tradition wird, Tradition ist irgendetwas Hartes. Und dann wird es schwierig, wenn du in Tradition bist, ist es unheimlich schwierig, außerhalb zu denken. Wenn du die Tradition bist, denken wir wissen es, wir haben es und nur so kann es sein. Und wir können nicht außerhalb von dem denken, aber unheimlich wichtig, außerhalb von dem zu denken. Die meisten von uns waren in der Zeit keine Christen, aber es wurden Bücher verkauft über Endzeit. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Zum Beispiel in Matthäus 24, wo Jesus über den Feigenbaum prophezeit. Und die meisten sagen, ja, das ist Israel. Und wenn Israel sein Land bekommt oder die Juden ihr Land wieder bekommen, dann sind wir in der Endzeit. Und dann haben wir 1948 haben die Juden Israel bekommen, ihr Land. Und dann sagt doch Jesus, aber in dieser Generation, diese Generation wird nicht vergehen, dass er nicht kommt. Und Generation im hebräischen bzw. im biblischen Kontext sind 40 Jahre. Warum? 40 Jahre, weil sie sind durch 40 Jahre durch die Wüste gegangen, bis diese Generation gestorben ist, die abtrünnig war sozusagen. Deswegen ist biblisch, ist eine Generation 40 Jahre. Dann, 1948 gab es Bücher, 88 Gründe, wieso Jesus 1988 kommen wird. Warum? Weil Jesus hat es ja gesagt. Und alle, dieses Buch wurde 5 Millionen Mal verkauft. 5 Millionen, Bestseller, auf jeden Fall. So, Jesus ist 1988 nicht gekommen, dann hat er selber ein Buch geschrieben und hat gesagt, 89 Gründe, wieso Jesus 89 kommen wird. So wie wir wissen, Jesus ist auch 1989 nicht gekommen. Und dann haben wir diese ganzen, diese ganzen Left Behind, also zurückgelassen Bücher, beziehungsweise auch diese Filme zurückgelassen, diese Left Behind, die Entrückung ist passiert und diejenigen, die sind zurückgeblieben, okay? Und dieses Left Behind wurde, dieses Buch wurde über 70 Millionen Mal verkauft. Und jetzt kommt eine neue Left Behind Serie mit Nicolas Cage raus. Ja, ist ja egal, hier geht es um Endzeit, nicht nur um Nicolas Cage. Okay, schaut mal, wie intensiv das ist. So, jetzt was ich euch aber sagen muss, ist, dass diese ganze Lehre, die jetzt gerade umher ist, mit dem Antichrist und all diesen Sachen, ist nicht älter wie 150 Jahre. Nicht mal Luther hat das geglaubt. Die Kirchenväter, alle haben das nicht geglaubt. Alle haben an eine siegreiche Gemeinde geglaubt und haben geglaubt, dass die Gemeinde die Welt immer mehr verändern wird, bis die Gemeinde so aussieht, dass Jesus wiederkommen wird. 1840 war ein Mann, der heißt John Darby, hat ein Buch gefunden, das von einem Mönch geschrieben wurde. Und er hat ein 500-seitiges Buch geschrieben über die Endzeit, über den Antichristen und so weiter. Dieses Buch hat überhaupt keine Beachtung gefunden in den nächsten Jahrhunderten, bis John Darby das Buch bekommen hat. Und dieses Buch handelt von dieser ganzen Zeit, wie von der ganzen Lehre, wie wir sie heute sozusagen in christlichen Kreisen, in protestantischen beziehungsweise in charismatischen und pfingstlichen Kreisen mitbekommen. Und er hat es auch nicht so publik gemacht, aber er hatte einen Schüler, der das so aufgefasst hat und unheimlich stark publik gemacht hat. Und dieser Schüler hieß Scofield. Und Scofield, heute noch kriegt ihr diese Scofield-Bibeln. Und er ist derjenige, der seine ganzen Zitate, durch ihn ist es unheimlich stark publik geworden. Und dann hat alles noch dazu beigetragen mit dem Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und all diese Sachen. Dadurch, dass wir einfach durch eine schlimme Phase durchgegangen sind, haben sich dahin auf das gestürzt. Zum Beispiel Antichrist. Bis Luther hat niemand geglaubt, dass der Antichrist eine Person ist. Der Luther war der Erste, der gesagt hat, es ist eine Person, weil er gegen die katholische Kirche angegangen ist. Und er hat gesagt, der Papismus ist der Antichrist. Aber wir werden in der zweiten Session, werden wir alle Bibelstellen durchgehen über den Antichristen und ihr werdet sehen, nicht eine einzige Bibelstelle über den Antichristen spricht von einer Person. Und all diese Sachen. Und wiederum, bitte nehmt keinen Anstoß daran, sondern lasst uns einfach die Bibel prüfen. Ich sage auch nicht, das, was ich euch sage, das ist wahr. Aber das, was ich heute erzählen werde, ist das, was die ganzen Kirchenväter geglaubt haben, was bis ca. 1826 John Darby angefangen hat, sozusagen immer weiter zu verbreiten. Bis dahin hat niemand geglaubt, dass die Welt immer schlechter sein wird, sondern jeder hat geglaubt, weil das Königreich nimmt immer mehr zu. Jeder hat geglaubt, Daniel 2, da, du hast diese Königreiche. Der Traum von Nebukadnezar, den Daniel gedeutet hat, du hast diese Königreiche. Und da wird ein Stein, Stein wird abgebrochen und er wird immer größer, bis er alle zerschmettert und dann wird er die ganze Erde einnehmen. Das ist, was alle geglaubt haben. Alle haben geglaubt, dass das Königreich expandiert, konstant und immer größer wird, bis es mal den ganzen Erdkreis einnimmt. Und wenn du siehst, das ist eigentlich die Sprache, die Jesus und Paulus benutzt hat, von Glaube zu Glaube, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Licht zu Licht, von Gnade zu Gnade. Du siehst, diese Königreichssprache ist immer, es wird immer mehr von Jesus da sein. Heutzutage haben wir so viele Christen auf der Erde wie niemals zuvor. Heutzutage werden, pass mal auf, zu Jesu Zeit, wie schlimm es war, ist, dass nur in Israel, in diesem kleinen Land, eine kleine Anzahl an Jesus geglaubt haben. Die ganze Welt haben Götzen gedient. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und heute, jeden Tag, 80 bis 200.000 Menschen kommen zu Jesus jeden Tag. Wir haben 680 Millionen Charismatiker. 680 Millionen auf der ganzen Welt. Und all wisst ihr, also, so, ich sag euch ehrlich, einfach auch diese Theorie, dass der Tempel wieder aufgebaut wird und so weiter. Wisst ihr, egal was ihr glaubt, egal was ich glaube, aber ich sag euch eins. Heutzutage, was ich sehe, ist, dass sogar Christen den Juden helfen würden, den Tempel aufzubauen. Das ist der Abgroll schlechthin. Jesus hat all diese Opfer erfüllt. Jetzt überlegt euch mal, wie es ins Angesicht Gottes ist, wenn wir, die an das Opfer Jesus glauben und er alle Opfer erfüllt hat, wir den Juden helfen würden, dass er wieder diese Opfer aufzunehmen. Das ist das größte Gräuel, was es gibt ins Angesicht von Gottes. Ich finde es krass. Und frag Christen wären dafür, dass der Tempel aufgebaut wird. Wozu? Jesus hat das Opfer gegeben. Die Bibel sagt, er hat alles aufhören lassen, weil er das ultimative Opfer ist. Wie sieht es in Gottes Angesicht aus, dass hier die Christen, die an dieses Opfer glauben, den Juden helfen, den Tempel aufzubauen, dass sie wieder ihre Opfer darbringen können, die Jesus, Gott, eigentlich beendet hat? Du kannst dich auch wegsetzen, sorry. Nein, wir wisst ja, einfach wenn wir anfangen, biblisch zu denken. Ich glaube an Israel, ich liebe Israel. Versteht ihr das? Aber und ich glaube sogar, dass Israel aus politikwissenschaftlicher Sicht, dass die Juden, dass ihnen das Land Israel gehört. Nicht nur aus biblisch, sondern ich glaube da aus politikwissenschaftlicher Sicht. Okay? Aber das sind einfach so Sachen, wo wir verblendet sind. Überlegt euch mal. Wie muss sich Jesus fühlen? Wenn wir den Juden helfen würden, den Tempel aufzubauen, dass sie wieder die Opfer anfangen, zur Art zu bringen, für die Jesus alle erfüllt hat, beziehungsweise diese ganzen Opfer zeigen eigentlich auf Christus. Und dieser war schon da. Und er hat sie alle erfüllt. Und wir sollen ihnen jetzt helfen, dass all diese Opfer, die eigentlich erfüllt sind von unserem Gott, Messias, der sein Leben gegeben hat, das macht keinen Sinn. Und ich glaube, dass es ein Gräuel ist, das zu tun. Wisst ihr, all diese Sachen, wenn wir anfangen, das eigentlich zu lesen. In der ersten Session, was ich machen will, ich will eigentlich Matthäus 24. Jeder von uns kennt Matthäus 24, die Rede von Jesus ab Matthäus 24 bis Matthäus 25, beziehungsweise und Kapitel 25, wo sogar überall in der Bibel steht, das ist die Endzeitrede von Jesus. Und lasst uns einfach ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde, einfach kontextual, okay? Nicht mit dem rangehen, was wir bis jetzt geglaubt haben, was Jesus uns da eigentlich sagt, sondern lasst uns die Bibel schauen und ohne irgendeinen Einfluss, den wir bis jetzt hatten, einfach nur schauen, was hier drin steht. Um zu schauen, was hier drin steht. Okay, pass mal auf. Lasst uns anfangen in Kapitel 23, Vers 37. Und jetzt werden wir eine ganze Weile lesen, bevor wir dann weitermachen. Jerusalem, Jerusalem, also Kapitel 23, Vers 37, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Lasst uns noch ein bisschen weiter. Okay, schaut mal. Lasst uns ab Vers 31. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll, Schlangen, Otternbrut. Wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geiseln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit euch über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde und von dem Blut Zacharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Kapitel 24, Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Zeitalter? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Okay, bevor wir weitermachen. Kontext bedeutet, wir schauen uns dieses ganze Ereignis hier an und deuten es auf Grundlage dessen, was hier gesagt wurde, im ganzen Kontext. Von was hat Jesus gesprochen? Jesus hat gesprochen, dass Jerusalem und der Tempel zerstört wird, okay? So, was ist die Reaktion? Reaktion der Jünger. Die Jünger stellen drei Fragen. Die Jünger stellen hier drei Fragen. Was für Fragen sind es? Die erste Frage ist, sage uns, wann wird das sein? Was wird wann sein? Was denn? Die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung von Jerusalem. Okay? Ganz wichtig. Das zweite. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Das ist die zweite Frage. So, was wir im Kopf behalten müssen, ist, dass keiner von diesen Jüngern geglaubt hat, dass Jesus stirbt, aufersteht und wieder zurückkommt. Keiner von ihnen. Die haben es ja nicht mal geblickt. Später haben sie es ja erst geblickt. Das heißt, die wussten ja gar nicht, dass Jesus sterben muss und auferstehen muss. Als die Frauen kamen, um ihnen zu sagen, dass das Grab leer ist, haben sie es ja nicht mal geglaubt. Jesus, wie oft hat er es ihnen gesagt, hey, blickt das eigentlich nicht? Und so, unser Verständnis aber, was wir bis jetzt hatten, ist immer, sie wollen wissen, wann Jesus irgendwann mal wieder vom Himmel kommt. Die wussten ja nicht mal, dass er hoch auffährt. Das haben die ja, der ganze Kontext, schaut euch mal die Bibel an. Jesus, jedes Mal, die haben das nie geglaubt. Die wussten das nicht mal. Später sagen sie, das war es, was er gesagt hat. Als er gesagt hat, diesen Tempel werde ich nach 3 Tagen wieder aufbauen. Erst als das Grab leer war, haben sie verstanden. Das bedeutet, diese Frage war nicht darauf aus, zu fragen, hey, wenn du aufstehst, wenn du stirbst und wieder auferstehst und wieder zurückkommst, wann kommst du dann wieder zurück? Weil sie ja gar nicht gewusst haben, dass er zurückkommt. Kontext, wichtig, Kontext, Kontext, Kontext. Und dann fragen sie, und der Vollendung des Zeitalters. So, erste Frage war, wann wird das sein? Wann wird was sein? Die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems. Ganz wichtig sind diese drei Fragen. Warum? Weil dann folgend antwortet Jesus auf die Fragen. Das heißt, die ersten 24 Verse seiner Antwort handeln davon, wann die Zerstörung des Tempels sein wird und wann die Zerstörung Jerusalems sein wird. Und nicht, wann das Ende der Welt ist. Kontext. Okay? Wiederum, bitte verurteilt mich nicht für all die Lehren, die wir bis jetzt haben. Aber hier geht es ganz, ganz einfach um den Kontext. Die ganzen Kirchenväter sagen alle, bis Matthäus 24, 32 ist erfüllt worden, 70 nach Christus. Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Johannes Chrysostomus, all diese Kirchenväter haben das alles geglaubt. All das. Und diese drei Fragen sind unheimlich wichtig. Wann wird das sein? Also wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Okay? Und die Zerstörung Jerusalems. Das zweite, wann wirst du kommen? Was für eine Ankunft? Okay, die Frage ist jetzt für uns, was haben die eigentlich gemeint, wenn sie ja nicht mal gewusst haben, dass Jesus auferstehen wird? Okay? Und die dritte Frage, wann ist die Vollendung des Zeitalters? Und dieses Wort Zeitalters ist Äon. Äon bedeutet die Zeitspanne und nicht Kosmos. Kosmos, wenn sie gefragt hätten, wann ist die Vollendung des Kosmos, dann würde es sagen, wann ist das Ende der Welt? Weil das Wort für Welt ist immer das Wort Kosmos im Griechischen. Aber hier wird das Wort Kosmos nicht benutzt, sondern Äon. Was bedeutet eine Zeitspanne, eine gewisse Zeit. Welche Zeit? Für die Juden gab es nur zwei Zeitspannen. Zwei Zeitalter. Welche zwei Zeitalter? Das Zeitalter vor dem Messias und das Zeitalter des Messias. Jetzt ist Ihre Frage, wann ist die Vollendung dieses Zeitalters? Warum? Weil der Messias ist ja noch nicht da. Das heißt, die sind im Zeitalter des Messias. Nicht im Zeitalter des Messias und erwarten eigentlich das Zeitalter des Messias. Somit Ihre Frage ist eigentlich, wann kommt eigentlich der Messias? So, Kontext. Weiter. Denn viele werden, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Okay, Jesus antwortet und sprach zu ihnen. Auf was antwortet Jesus? Auf diese drei Fragen. Okay? Es gibt drei große Endzeitlehren. Es gibt die Futuristen, was die meisten Charismatiker sind. Wisst ihr, was Futuristen sind? Alles hier ist immer in der Zukunft. Immer in der Zukunft. Alles. Alles ist immer in der Zukunft. Warum? Weil sie keine Ahnung von Geschichte haben. Alles ist immer in der Zukunft. Egal, was hier drin steht, hat immer irgendwas mit der Zukunft zu tun. Das bedeutet, all das, was hier geschrieben ist, ist eigentlich gar nicht für die 2000 Jahre, die Christen in den letzten 2000 Jahren gewesen, sondern ist immer nur für die Letzten da drüben, okay? Oder die Präteristen. Die Präteristen glauben, alles ist immer schon geschehen. Das alles hier ist geschichtlich, alles ist bereits passiert. Okay? Alles. Das heißt, all das, was hier Jesus gesagt hat, mit dem Tempel und so weiter, ist alles bereits passiert. Und dann gibt es ein Zwischending. Und dann gibt es die Teilpräteristen, die glauben, dass Teile davon bereits passiert sind in der Geschichte, aber Teile noch erfüllt werden müssen. Und jetzt ist es unheimlich spannend. Was ist bereits passiert und was muss noch erfüllt werden? Okay? Und hier wiederum, ich weiß, das ist so unheimlich schwer zu verdauen. Okay? Zu verdauen, wenn man ständig damit konfrontiert ist, dass die Endzeit schlecht wird. Dass in der Endzeit, da muss man aufpassen. In der Endzeit wird das und das und das und das und das. Und einfach diese Angstmentalität und all diese Sachen. Und ich sage das ja immer wieder, aber bei manchen Leuten kannst du Jesus wegnehmen, ist fast kein Problem, aber wenn du ihnen den Antichristen wegnimmst, dann hast du ihn dann hast du den Sinn des Lebens von ihnen weggenommen, weißt? Weil wenn es keinen Antichristen gibt, wieso sind wir denn dann noch hier, weißt du, ich meine so und solche Sachen. Aber das Wichtigste ist wirklich einfach das Zeitalter zu verstehen, was hier Jesus gesprochen hat und den Kontext zu verstehen. Kontext, wir sagen immer wieder, weißt du, so, sogar diejenigen, die Futuristen, sagen immer Kontext, Kontext, Kontext. Okay, was ist hier der Kontext? Der Kontext ist, Jesus antwortet auf drei Fragen. Ganz einfach. Die erste Frage ist, wann wird der Tempel zerstört werden und wann Jerusalem? Und auf diese Frage antwortet Jesus in den nächsten Versen. Und mit diesem Mindset müsst ihr die nächsten Verse lesen. Das bedeutet, wir lesen die nächsten Verse und Jesus antwortet darauf, wann der Tempel und wann Jerusalem zerstört wird. Ich lese euch nachher vor, wie die Zeit damals war, als Jerusalem zerstört wurde. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was dort alles gemacht wurde. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ah, okay, wiederum, ich muss euch zurückholen. Das ist nicht irgendwann in der Zukunft. Okay, Jesus spricht hier von der Zerstörung des Tempels und der Zerstörung von Jerusalem. Er sagt, viele werden kommen und werden sagen, von sich sagen, ich bin der Christus. Wenn ihr Kirchengeschichte lest, wenn ihr euch Kirchenväter mal ein bisschen studiert, werdet ihr wissen, nach Jesu Tod, weil die alle wussten, dass der Messias dann kommen muss. Woher wussten sie es? Wegen den 70-Jahr-Wochen von Daniel. Wussten sie, das muss das Zeitalter sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, okay? Zur damaligen Zeit, nach Jesu Tod, bis 70 nach Christus, waren so viele Leute und Lehrer, die von sich behauptet haben, sie sind der Messias und der Christus, dass es 3 große Lager gab, nur in Jerusalem, die einem Messias nachgefolgt sind. Der Teufel wusste das, dass der Christus genau zu der Zeit kommen muss, dass er, bevor Jesus kam, gibt es einen geschichtlichen Bericht, dass 32 Menschen von der Zinne gesprungen sind und gestorben sind. Einen geschichtlichen Bericht gibt's darüber. Wisst ihr, die Christen heutzutage haben keine Ahnung von Geschichte. Deswegen ist es halt so, alles muss immer in der Zukunft sein. Okay? Und ich wiederum, versteht mich nicht falsch, ich sag nicht, ich weiß alles, ich sag euch alles richtig, ich sag nur, lasst uns die Bibel lesen, was die Bibel sagt. Aber geschichtliche Berichte sagen uns, dass bevor Jesus, weil das Ding ist, der Teufel wusste ja auch nicht, wer der Messias ist. So wie wenn jemand von sich behauptet hat, ich bin der Messias, was macht der Teufel? Genauso wie bei Jesus, was er gemacht hat, er hat ihn auf die Zinne geführt. Und er sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring und er wird ja seinen Engeln befehlen, dass sie dich tragen. 32 sind von der Zinne gesprungen und gestorben von der Zinne. Überleg mal, das sind alles geschichtliche Berichte, die wir haben. Zur damaligen Zeit, nach Jesu Tod und 70 nach Christus, wo ganz Jerusalem und der Tempel zerstört wurden, waren 3 große Lager von Leuten, die von sich behauptet haben, sie sind der Christus. Wiederum, Jesus hier antwortet auf die Fragen. Komm, ja. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Okay, so. Was ist das? Kriege und Kriegsgerüchte. Zur damaligen Zeit gab es so viele Kriege, vor allem zwischen Syrien und Babylonien, was sehr ungewöhnlich war zur damaligen Zeit. Warum? Weil in der damaligen Zeit, wo Jesus da gelebt hat, war es eine Zeit des Friedens und niemand hat mehr an Kriege geglaubt. Damals wurden kaum Kriege geführt. Oder so gut wie keine. Und bevor Kriege kommen, hört man natürlich immer Kriegsgerüchte. Das ist normal. Und dann, was niemand geglaubt hat, sind die Syrer gegen die Babylonier aufgestanden und sogar in Babylon wurden 40.000 Juden umgebracht. Okay? Zwischen 32 nach Christus und 70 nach Christus. Und dann weiter. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meinen Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten aufstehen und werden viele verführen und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Spürt ihr, wenn ich das lese, wie das in uns so drin ist, dass alles die Zukunft ist? Spürt ihr das? Aber trotzdem, Jesus antwortet auf 3 Fragen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, all das antwortet er, wann die Zerstörung des Tempels und von Jerusalem ist. Und passt auf, was er sagt. Wenn aber nun der Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte steht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehen, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Und wenn möglich, auf die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so kommt nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, so, da werden auch die Adler versammelt werden. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her. Von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Jesus antwortet hier auf eine Frage. Wann wird das sein? Die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems und all das spricht er eigentlich in diesem Kontext. Wiederum, verklagt mich nicht, wenn es nicht übereinstimmt mit dem, was wir bis jetzt geglaubt haben. Okay? Ich habe auch einiges geglaubt. Lasst mich euch mal was vorlesen. Lasst mich mal vorlesen, damit ihr ein Gefühl bekommt dafür, wie es damals aussah. Kurz bevor der Tempel zerstört wurde. Wenn ihr das jetzt wisst, Josephus, ihr müsstet mal, es sind unheimlich viele Bücher, die Josephus geschrieben hat, zur damaligen Zeit, er war ein General, damals in Israel. Und er hat die besten Berichte darüber geschrieben, wie es zur damaligen Zeit aussah. Der war nicht Römer, der war Jude, aber der ist später dann rübergegangen zu den Römern. Und er galt damals einfach als ein Verstoßener. Aber heutzutage wird er auf jeden Fall geehrt, einfach für das, was er aufgeschrieben hat. Schaut mal, wie es aussah. Der Tag wurde in Blutvergießen verbracht und die Nacht in Angst. Als es üblich war, die Städte überfüllt mit toten Leibern zu sehen. Als Juden in Panik anfingen, sich gegenseitig zu töten. Als Väter in Tränen ihre ganzen Familien niederstreckten, damit sie von noch schlechterer Behandlung der Römer verschont werden. Als in schrecklicher Hungersnot Mütter ihre Kinder töteten, rösteten und aßen. Als das ganze Land mit Feuer und Blut erfüllt war. Als die Flüsse und Seen rot wurden, tote Körper überall auf der Oberfläche trieben. Die Küsten übersäten, in der Sonne aufblähten, verrotteten und zerfielen. Als die römischen Soldaten Menschen fingen, die flüchten wollten und sie dann kreuzigten, bis zu 500 am Tag. Das Ding ist, wir haben keine Ahnung von Geschichte. So sah das aus. Und jetzt nimmt es hier rein. Alles, was Jesus gesagt hat, wie es aussehen wird, bis der Tempel zerstört wird und bis Jerusalem, all das siehst du hier. Juden, überlegt euch mal, haben ihre Kinder umgebracht, geröstet und gegessen. Überall lagen tote Körper. In der Zeit von 5 Jahren, allein in Jerusalem, 1,4 Millionen Juden umgebracht worden. Man sagt, in der Zeit, wo die Römer um Jerusalem drumherum waren, wurden 600.000 Leiber aus den Toren rausgetragen, aus Jerusalem. Überlegt euch das mal. All das, was Jesus hier gesagt hat. Und jetzt passt auf, was krass ist. Es gibt keinen einzigen geschichtlichen Bericht, keinen einzigen, dass in der Zeit auch nur ein einziger Christ umgekommen ist. In keinem der Berichte, sogar Josephus, soviel ich weiß, hat darüber geschrieben, wie die Christen schon davor geflohen sind. Warum? Jesus hat gesagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, das Gräuel der Verwüstung waren die römischen Legionen um Jerusalem herum. Und sie sind alle geflohen. Überlegt euch mal, wieso haben Christen zur damaligen Zeit, haben sie sich in Jerusalem in Häusern versammelt und haben keine großen Gebäude gebaut? Weil sie ganz genau wussten, alles wird zerstört werden und wir müssen alle geparkt sein. Wieso haben sie alle ihre Häuser verkauft und das Geld zu den Füßen der Aposteln gelegt? Warum? Weil Jesus es prophezeit hat. Sie haben nur darauf gewartet. Und jetzt passt auf. Passt auf. Vers 32. Unheimlich wichtig für das Ganze. Für unser Verständnis. Unheimlich wichtig. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und ihre Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Was sagt Jesus? Jesus sagt, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, lernt daraus, all das hier wird passieren, bevor diese Generation gestorben ist. Eine Generation sind wie viele Jahre? 40. Jesus, das war ein paar Tage vor seinem Tod, hat er all das hier gesagt. Als Jesus gestorben ist, fast exakt 40 Jahre später, wurde Jerusalem und der Tempel zerstört und kein Stein blieb auf einem Stein mehr liegen. Eine Generation. Die Christen wussten es. Es gibt keinen Bericht, dass nur ein einziger Christ gestorben ist. Warum? Sie hatten die Prophezeiung von Jesus. Sie haben keine Gebäude gebaut, wo sie sich treffen als große Gemeinschaft. Warum? Es hat keinen Sinn gemacht, weil Jesus hat ja gesagt, alles wird zerstört werden. Sie haben ja nur darauf gewartet. Wieso haben sie all ihre Häuser verkauft? Es gab eine Hungersnot. Wisst ihr, wieso es eine Hungersnot gab? Weil John Levi oder Johannes Levi war einer, der von sich behauptet hat, er ist der Sohn Gottes. Und die meisten Juden haben ihm geglaubt. Und er hat sich in den Tempel hineingesetzt. Er hat sich in den Tempel hineingesetzt und hat gesagt, als Zeichen für euch, dass ihr seht, dass ich der Messias bin, hat er gesagt, verbrennt alle eure Scheunen mit allen euren Vorräten. Und ihr werdet sehen, dass Essen vom Himmel kommen wird und ihr werdet wissen, dass ich der Messias bin. Alle haben es gemacht und dadurch kam die Hungersnot. Jesus sagt, all das wird geschehen in dieser Generation. Für uns, für Futuristen war das immer, das passiert irgendwann mal in der Zukunft. Okay? Das ist alles für die Zukunft. Und passt auf, wir können hier daraus trotzdem lernen, dass wir nicht verführt werden. All diese Sachen, wir können hier daraus lernen. Aber geschichtlich gesehen ist das schon alles passiert. Ich weiß, das ist unheimlich stark, daran zu schütteln und zu rütteln. Okay? Und all diese Sachen, nach der Bibel, wenn wir einen Kontext nehmen, okay, nicht etwas, was wir bis jetzt möglicherweise gehört haben oder gelernt haben. Kontext, ganz einfacher Kontext. Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht mehr das wissen, was uns irgendjemand erzählt hat, dass diese Generation, die ganze Menschheit gemeint ist, stimmt nicht. Dieses Wort im Griechischen ist genea und bedeutet ganz klar Generation, dieses Generation. Kann nichts anderes bedeuten. All das ist passiert. Und wenn ihr den Account seht, also diesen Bericht, wie es damals aussah, ist das nicht krass? Überlegt euch mal, dass Juden, die so eigentlich gotteswürdig sind, nach den Gesetzen gelebt haben oder versucht haben, danach zu leben, ihre Kinder getötet und geröstet haben, um sie zu essen. Das Abscheulichste vom Abscheulichsten, das ist undenkbar. Undenkbar für Juden, undenkbar für Babylonier, aber undenkbar ist ja für Juden. So sah es damals aus. Jetzt, wir haben keine Ahnung von Geschichte. Ist ja so, und deswegen muss immer alles in der Zukunft für uns sein. Aber wenn wir das mal so lesen und eigentlich das vergleichen mit dem, was eigentlich alles passiert ist, dann kommen wir möglicherweise auf andere Sachen. Wiederum, bis 1826 war das, was die meisten heute als Endzeitlehre wissen, überhaupt nicht in Gemeinden vorhanden. Sondern es war immer ein Ziel. Das Königreich wächst. Der Stein ist am Anfang ganz klein, wird alle Königreiche zerstören und wird so lange wachsen, bis er die ganze Erde unter sich hat. Für uns ist es auch so. Wisst ihr so? Oder lasst uns Pause machen und danach weitermachen. Atmet gut durch. Hirwe ist kein Heretiker. Hirwe liest mit euch jetzt gerade nur Bibelstelle. Okay? Du. Halleluja. Yeah.